Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Carina Schäuble und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen.
Deutschland, leicht positiver Blick, die BIP-Prognose steigt. Eurozone, wir blicken auf die Europawahl und mögliche Zölle auf chinesische E-Autos. USA, die Staatsverschuldung nimmt zu, was sind Gefahren und Lösungen? Zuletzt blicken wir auf Großbritannien mit möglichen Zinssenkungen und Japan mit vermutlichen Interventionen. Hallo lieber Uli, herzlich willkommen und lass mich wie üblich direkt mit meinen Fragen zu Deutschland starten. Die Deutsche Bank hat kürzlich ihre BIP-Prognose für 2024 um 0,5% auf plus 0,3 erhöht und damit aus dem zuvor negativen Bereich geholt. Und auch der Internationale Währungsfonds und die Bundesbank erwarten ein Wachstum, wenn auch insgesamt alle von einer geringen Zahl ausgehen, so doch zumindest von einer positiven. Allerdings basieren leicht positive Meldungen und Einschätzungen zuletzt immer noch hauptsächlich auf dem Dienstleistungssektor und die Industrie kommt nicht so recht in Fahrt und trotzdem schafft der DAX ein Allzeithoch. Wie passt das denn zusammen?
Ja, das ist eigentlich ganz einfach, Carina. Es gibt keine Korrelation zwischen der Konjunktur und dem DAX-Verlauf, weil die deutschen Unternehmen so unendlich viel Umsatzanteil im Ausland generieren. Also Deutschland macht so irgendwie um die 20% aus, die USA alleine liegen bei 25%. Das europäische, das EU-Ausland spielt eine große Rolle, China, die USA, das sind im Grunde die großen Regionen, wo deutsche Unternehmen ihre Umsätze erzielen und deswegen gibt es wenig Zusammenhang zwischen dem DAX und der Konjunktur. Aber es ist natürlich so, dass mit den leicht besseren Konjunkturdaten, die wir zuletzt gesehen haben, es eben auch dem deutschen Aktienindex nicht schadet. Und insofern ist er ja auch letzte Woche dann auf ein neues All-Time-High geklettert.
Und was hältst du jetzt von dieser BIP-Prognose, von diesem leicht positiven Wert? Siehst du das auch?
Ja, der IFO hat doch nach oben überrascht in eigentlich allen Kategorien, sowohl was das Geschäftsklima an sich angeht, aber auch die Lage und die Erwartungen, also die aktuelle Lage und dann die Erwartungen nach vorne, waren besser als erwartet und auch besser als zuvor. Die Inflation scheint langsam runterzukommen. Ich glaube, dass die EZB sich festgelegt hat auf eine Zinssenkung am 6.6. Und insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass wir ein leicht anziehendes Wachstum haben, dass wir mit einem kleinen Plus daraus kommen für das Jahr. Vielleicht wird es noch etwas besser dann in 2025. Aber richtig nach vorne kommen, das ist leider das Wasser, was man dann in den Wein schütten muss, werden wir erst dann, wenn wir wirklich bessere Angebotspolitik in Europa und auch in Deutschland machen.
Eine richtige Struktur.
Ja, es geht dann um Bürokratie, es geht um also einen Abbau von Bürokratie natürlich, es geht um bezahlbare Energie, es geht um Steuern und Abgaben. Es ist also ein breites Spektrum natürlich an sogenannten Standortfaktoren, die hier wirken und die man angucken und verbessern muss, wenn man wirklich die Wirtschaft wieder nach vorne bringen kann. Wir haben nur noch ein Potenzialwachstum laut Institut für Weltwirtschaft in Kiel und dem Sachverständigenrat von etwa 0,4, Tendenz weiter sinkend. Und um das nach vorne zu kriegen, müssen wir also jetzt endlich mal Angebotspolitik betreiben, müssen uns also darum kümmern, wie können wir denn über Investitionen, über Forschung und Entwicklung unser Potenzial besser heben, stärker heben. Wie können wir die Standortbedingungen für die Industrie verbessern und auch in den Dienstleistungen eben deutlich an der Digitalisierung arbeiten?
Ich komme gleich zur Eurozone und den Europawahlen, also der EU-Wahl im Juni und werde dich dann gleich noch fragen, ob das vielleicht auch ein Potenzial eben für Deutschland bietet, dass sich daran schon was ändert. Also eben, 9. Juni sind die nächsten Europawahlen und die Chance auf eine zweite Amtszeit von Ursula von der Leyen, die Chance steht ganz gut, obwohl sie selbst ja auch eine Überraschungskandidatin war. Also vielleicht gibt es ja doch einen Wechsel, wer weiß. Und im Vergleich zu 2019, als die Wahlprogramme noch sehr von der grünen Transformation geprägt waren, das hat auch in den Green Deal gemündet, überwiegen nun die Themen Verteidigung und Wettbewerbsfähigkeit. Aktuell werden zum Thema Wettbewerbsfähigkeit Zölle auf chinesische E-Autos als Antwort auf staatliche Subventionen von chinesischer Seite diskutiert. Also wir diskutieren in der EU darüber. Welche Herausforderungen siehst du auf die Europäische Union in der nächsten Wahlperiode zukommen? Und welche Auswirkungen auf den internationalen Handel könnten denn solche Zölle auf chinesische E-Autos haben?
Also auf die europäische Wirtschaft kommen ähnliche Herausforderungen zu wie auf die deutsche, wie wir das gerade schon beschrieben haben. Da ist also sicherlich die gesamte Europäische Union in keiner sehr, sehr guten Verfassung. Es sieht in den mittelosteuropäischen Ländern wahrscheinlich noch etwas besser aus, aber auch die hängen natürlich sehr stark an der Konjunktur von Westeuropa, von Mittel- und Westeuropa. Und insofern sind eigentlich die Dinge klar, die zu tun sind. Es ist sicherlich auch löblich, dass wir die grüne Transformation darstellen wollen, aber wir sollten sie eben nicht politisch zu kleinteilig orchestrieren. Wir sollten das aus meiner Sicht doch eher technikoffen gestalten und mehr Möglichkeiten zulassen. Da sind, glaube ich, große Maßnahmen erforderlich in der Fragestellung, wie kann ich Forschung und Entwicklung auch in diesen Bereichen in der Zukunft unterstützen, wie kann mehr Geld in Europa investiert werden. Da hängt sicherlich dann auch mit zusammen, dass man, was seinen Export angeht, faire Bedingungen sehen möchte mit Handelspartnern, namentlich China. Da hat ja Frau von der Leyen gerade auch beim Besuch von dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping sehr deutliche Worte gefunden. Frau Yellen war vor 2 Wochen, glaube ich, in China und hat 90 Minuten lang nur über das Thema Überkapazitäten in China und mögliche Gegenmaßnahmen dann gesprochen. Joe Biden hat seine Handelsministerin Raimondo beauftragt, zu prüfen, ob chinesische E-Autos möglicherweise Spionage machen können. Also da ist sicherlich viel Wahres dran, da geht es aber auch um Industriepolitik. Und insofern verstehe ich schon, dass die europäischen Automobilhersteller sagen, naja, diese Zölle sind uns nicht so recht, weil sie natürlich auch einen hohen Absatzanteil in China haben. Allerdings muss man sagen, dass China sicherlich nicht nach fairen WTO-Bedingungen spielt. Und insofern ist es aus meiner Sicht schon gerechtfertigt, dass man da auch mal den Finger in die Wunde legt. Man muss immer gucken, wie man das macht und wie viel Schaden man dann auch in China damit ausrichtet. Aber Carina, um einfach nochmal 2 Zahlen zu nennen, die Chinesen bauen im Moment 170 Schiffe für den Export von Autos, insbesondere Elektroautos, nach Europa. Das werden dann im Ergebnis rund 1 Million Fahrzeuge pro Jahr sein. Und wie gesagt, wenn da der Wettbewerb nicht fair ist, dann ist es, glaube ich, richtig, dass man zumindest darüber spricht. Ich bin kein Freund von Protektionismus und Handelsbarrieren. Aber wie gesagt, das Ganze sollte dann auch unter fairen Wettbewerbsbedingungen ausgetragen werden.
Nun siehst du jetzt die EU-Wahl als große Chance, dass sich da was auch konjunkturell wirtschaftlich Positives daraus ergibt oder eher Risiken?
Nein, ich glaube, dass solange wir keine europafeindlichen Parteien dort in der Mehrheit haben, werden im Europaparlament wird es eine gewisse Kontinuität der Wirtschaftspolitik geben. Ich würde mir wünschen, dass die Kommission weniger dirigistisch ist und kleinteilig in die Märkte eingreift, als mehr wirklich sich um bessere Rahmenbedingungen zu kümmern. Wir werden sehen, wie das ausgeht. Du hast es schon angesprochen, Frau von der Leyen ist ja auch etwas überraschend damals dann Kommissionspräsidentin geworden. Insofern wird man sehen, auf was sich die Staats- und Regierungschefs einigen oder auf wen sie sich einigen können. Und das Europäische Parlament hat ja nach momentaner Rechtslage ohnehin nur ein Recht, Maßnahmen abzulehnen, aber es hat kein Initialrecht. Und deswegen wird sich wahrscheinlich nicht allzu viel ändern.
Lass uns in die USA blicken. Und da finde ich ein hochspannendes Thema. Wenn Finanzminister und Notenbankchefs aus aller Welt sich beim Internationalen Währungsfonds in Washington treffen, da wird häufig über ärmere, hochverschuldete Länder beraten. Und zuletzt hat hier aber ein anderes Thema dominiert, nämlich die zunehmende Staatsverschuldung in den USA selbst. Also gemessen am BIP war die Schuldenquote zuletzt 1946 so hoch wie aktuell. Und das Thema wird zusehends auch von Seiten der Republikaner genutzt, um gegen weitere Auslandshilfen zu argumentieren. Und es geht halt die Sorge um, dass die USA ihre Staatsverschuldung auch weiterhin nicht im Griff haben könnte. Also heute liegen wir da schon bei 33 Billionen Dollar und umgerechnet bei 120% des BIP. Ja, ist diese Überschuldung der USA eine reale Gefahr und wie könnte dies den Wahlkampf und eine zukünftige Regierung beeinflussen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, Carina, die mich auch schon etwas länger beschäftigt, ehrlich gesagt, die US-Schulden. Man muss hier ein bisschen aufpassen, weil die USA gerne von Debt to Public spricht, also nur den Schulden in US Treasuries, aber nicht den Gesamtschulden. Schulden auf US Treasuries liegen im Moment bei in etwa 100% zum Bruttoinlandsprodukt und sollten bis, das ist zumindest die Prognose des CBO, also des Congressional Budget Office, bis 2034 auf knapp 120% und bis 2054 auf 172% steigen. Und wie gesagt, das sind noch nicht die Gesamtschulden, die, hast du ja vorhin schon erwähnt, in einer Größenordnung irgendwo mittlerweile zwischen 33 und 35 Billionen. Voraussichtlich werden die USA in 2026 zum ersten Mal 1 Billion, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 1 Billion an Zinsen bezahlen müssen auf die Schulden. Und insofern ist es also dringend erforderlich, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Es gibt Beobachter in Washington, die sagen, wir wünschen uns nach den oder bei den Wahlen einen gesplitteten Kongress, weil sich die beiden Parteien blockieren und damit ein weiterer Schuldenanstieg unwahrscheinlicher wird. Mal schauen, wie es ausgeht in den Zahlen, die ich auf jeden Fall gerade schon gesagt habe. Carina, ist es so, dass die Steuererleichterung, die Donald Trump 2017 herausgegeben hat, in einer Größenordnung von etwa 3 Billionen über 10 Jahre, dass diese Steuererleichterungen hier nicht drin sind, beziehungsweise dass sie eben auslaufen jetzt mit der Legislaturperiode und nicht verlängert werden. Möglicherweise würde sie Donald Trump verlängern, dann wären die Zahlen, die ich genannt habe, noch schlimmer. Und das Congressional Budget Office prognostiziert, und das muss man sich ebenso auf der Zunge zergehen lassen, dass Medicare, also die staatliche amerikanische Gesundheitsunterstützung 2031 und Social Old Age Pension Scheme 2033 pleite sein werden. Ich will jetzt nicht den Teufel hier an die Wand malen und sagen, dass das ein unmittelbares Problem für die USA ist, aber man sieht eben an diesen Warnungen des Congressional Budget Office, an den Zahlen, dass das schon ein Thema ist, dem die USA sich werden stellen müssen. Und wahrscheinlich wird es dann irgendwann über Steuererhöhungen passieren, vor allen Dingen auf der Unternehmensseite. Das wäre zumindest meine Erwartung, denn der Haushalt ist im Moment zu 85% mandatorisch, also gar nicht beweglich. Da reden wir über Verteidigung, da reden wir eben über die Gesundheit, die Altersvorsorge, über die Pensionäre bzw. die Veteranen. Und insofern ist nur ein kleiner Teil überhaupt bewegbar auf der Ausgabenseite. Und deswegen glaube ich, wird man da an die Einnahmeseite herangehen müssen. Und wie und ob und wann das passiert, das ist sicherlich die spannende Frage. Aber sowohl die Steuersenkungen der Grand Old Party wie auch die Investitionsprogramme der Demokraten dürften hier zunehmend auf Diskussionen im Markt, aber natürlich auch im US-Kongress stoßen.
Ja, und aktuell werden ja die Treasury-Papiere auch noch abgenommen.
Das ist so, aber die Währungsreserven, der US-Dollar als Weltwährungsreserve sinkt auch pro Jahr mit einer Rate von etwa 1,5%. Auch wie gesagt, da nicht dramatisch, aber noch ist es so, da bin ich völlig bei dir. Man hat ja nur ein Beispiel in der Vergangenheit, dass man natürlich nicht voraussehen kann, wann solche Dinge kippen mögen. Ich, Gott behüte, will auch das jetzt hier nicht prognostizieren. Ich will nur sagen, Es läuft nicht in die richtige Richtung und die USA wissen das aber und werden sich diesem Problem dann in den nächsten Jahren stellen müssen.
Ja, ich habe noch zwei Länder eingeplant. Das eine ist Großbritannien. Einige Zentralbanken haben nun bereits Leitzinssenkungen vorgenommen, also neben osteuropäischen Ländern ja auch die Schweiz und letzte Woche Schweden und Mexiko und Brasilien auch gerade erst. Es wäre also durchaus denkbar gewesen, dass die Bank of England sich einreiht. Die Leitzinsen hat sie doch unverändert belassen, dabei aber eine baldige Leitzinssenkung signalisiert. Wieso wartet die britische Zentralbank noch?
Ich glaube, dass sie sozusagen hinter die Europäische Zentralbank und die FED gehen möchte. Die Europäische Zentralbank, wir haben es schon angesprochen, am 6.6. Die amerikanische Notenbank ist dann am 12.6. Mit ihrer Sitzung und möglicherweise oder wahrscheinlich keinen geldpolitischen Änderungen am Zug. Und am 20.6. kommt dann die Bank of England. Hier spekuliert der Markt tatsächlich auf einen ersten Zinsschritt, den es dort geben könnte. Der könnte auch gerechtfertigt sein, denn die Inflation ist auf 3,2% zurückgegangen. Da sind wir natürlich noch ein Stück weit von den 2% weg, aber die Energiepreisobergrenze ist zuletzt deutlich nach unten genommen worden. Also es wird jährlich angepasst. Im April hat man diesen Deckel dann sozusagen 12% unter das Vorjahr gelegt und das sollte natürlich auch dann die Inflation weiter dämpfen. Wachstum war zuletzt erstaunlich stark mit 0,6% im ersten Quartal 2024. Und wie gesagt, wenn der Markt recht hat, dann sollte die Bank of England dann im Juni nach der EZB die Zinsen senken. Das sollte dann ja nicht zu viel Schaden in Anführungsstrichen beim Pfund auslösen, weil es dann auch im Markt gut erwartet ist und dann könnte es noch 1 bis 2 weitere Cuts bis zum Jahresende in England geben.
Ja, danke. Dann lassen wir uns noch einen Blick Richtung Japan werfen. Die japanische Zentralbank tanzt ja seit vielen Jahren mit sehr niedrigen Zinsen aus der Reihe und wir haben an dieser Stelle schon gelegentlich davon gesprochen, dass der Yen sehr unter dieser sich ausweitenden Zinsdifferenz, also insbesondere zum Dollar und zum Euro, leidet. Also bereits sehr stark an Wert verloren hat. Und im März hat die Bank of Japan dann zwar nach langer Zeit den Leitzins minimal erhöht und endlich die Ära der Negativzinssätze beendet, aber danach hat sich insbesondere im April der Zinsausblick für die USA wieder deutlich nach oben bewegt, sodass die erhöhte Zinsdifferenz wieder auf dem Yen lastete. Und nun gab es kürzlich zu zwei Zeitpunkten plötzliche, unerklärliche und vor allem deutliche Kursrückgänge, also einen stärkeren Yen, was auf mögliche Interventionen hindeutet. Wie siehst du das und können Interventionen wirklich helfen?
Also ich würde schon glauben, dass die Bank of Japan hier im Markt war. Das hat sie in der Vergangenheit auch schon mal getan. Oft hat sie es aber dann angekündigt. Da ist natürlich so ein bisschen diese berühmten Effekte, Never Fight the Fed, die wir ja kennen, oder eben auch Mario Draghis Ausspruch, whatever it takes, mit am Zuge. Also die Notenbanken zeigen dann sozusagen mal ihre Folterinstrumente und hoffen, dass der Markt darauf reagiert und nicht anfängt, gegen sie zu spekulieren, wie das ja vor vielen Jahren von George Soros gegen die Bank of England gemacht wurde. Also in diesem Falle scheint es so zu sein, dass es zunächst mal gewirkt hat, aber der Yen dann doch wieder zur Schwäche tendiert und insofern bin ich nicht sicher, ob das ausreichen wird oder ob die Bank of Japan hier nicht weitere Maßnahmen ergreifen muss, entweder verbal nochmal sehr deutlich machen, dass sie nicht tiefer fallen will als die 160 zum Dollar oder aber tatsächlich die Zinsen verändern. Das scheint der Markt, also diese Zinsänderung scheint der Markt ein Stück weit zu preisen. Die zweijährigen japanischen Anleihen sind seit Anfang des Jahres vom negativen Bereich auf plus 0,33, ist jetzt nicht viel, aber immerhin angestiegen. Die 10-Jährigen liegen bei knapp 1% und die 30-Jährigen haben zum ersten Mal seit 2011 die Grenze von 2% wieder überschritten. Also normal, der Markt scheint hier ein Stück weit einzupreisen, dass die Bank of Japan wohl über Zinssteigerungen reagieren wird müssen, wenn sie nicht einen weiteren Verfall des Yen riskieren möchte. Und die Interventionen scheinen für den Moment eher kurzfristig zu wirken, als dass sie hier ein völliger Gamechanger sind für den Yen.
Okay, und für die Exportindustrie ist es ja eigentlich gut, also die japanische Exportindustrie. Können Sie dadurch das auch lokal wettmachen? Mögen Sie vielleicht den schwachen Yen?
Ja, aber auch das hat natürlich so seine Grenzen, weil man ja auch Vorprodukte dann importiert und also diese Basarökonomie, wie die Hans-Werner Sinn mal beschrieben hat, dazu führt, dass meine Vorprodukte einfach teurer werden, die ich in die Exportgüter einbaue. Japan muss Energie importieren und insofern scheint es eben diese Grenze zu geben, die die Bank of Japan im Moment mit 160 beziffert und den Yen da nicht weiter fallen lassen möchte. Der Effekt auf der Aktienseite ist vor allen Dingen, auf der Unternehmensseite ist vor allen Dingen natürlich der, dass die im Ausland erzielten Gewinne durch die Umrechnung dann in Yen, wenn der Yen schwach ist, einfach höher sind. Und das hat zuletzt sicherlich den Aktienmarkt in Japan mitgetrieben.
Okay, ja, vielen lieben Dank für deine heutigen Einblicke, Uli. Und Ihnen allen herzlichen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Danke, tschüss.